Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist es?
Diesmal scheint die Sonne und die Stimmung ist richtig gut.
Und wie gut sie ist.
Ja, du bist immer noch unterwegs. Wir entschuldigen auch wieder die Töne. Diesmal hoffentlich ein bisschen stärker am Netzwerk, beziehungsweise weniger Rauschen im Hintergrund. Es haben sich ja ein, zwei Leute gesagt, unsere Tonqualität wäre nicht so gut. Wir haben es ja angekündigt.
Ja, ich wollte gerade sagen, müsst ihr jetzt mit leben, die drei Male. Und jetzt ist schon Bergfest heute quasi. Also nur noch einmal. Ja, ich bin auch noch weiter weg. Jetzt bin ich im Norden, noch weiter in den Norden gedüst. Wir sind jetzt hier kurz vor Stockholm quasi, ein paar Kilometerchen. Und ja, aber ich stehe jetzt mal nicht draußen, sondern mal drinnen, dann haben wir zumindest hier kein Windgepuste. Ja, es ist wie ein Telefonanruf, aber was soll's. Ich bin wenigstens da.
Genau.
Und ich verfolge natürlich Rheinfire, mein Gott.
Und da gab es so natürlich an dem Wochenende einige Sachen, die da passiert sind. Einige Rekorde, die gefallen sind. Also, lecco mio, ne? Was ein Spiel, was ein Wochenende.
So, endlich verteilen wir auch mal so einen Burger, oder? Das ist ja, alle Teams durften schon mal, ja. Also jeder hat da schon mal gegen, wenn jetzt, versteht mich nicht falsch, ne, gegen Entronas, gegen Cologne und gegen Helvetic gespielt und durfte schon mal so einen Burger verteilen. Jetzt haben wir auch endlich mal einen eingeschenkt.
Ja, ja, der war ordentlich. Hamburg hat zwar auch beim ersten Spiel auch was kassiert, aber so deutlich und so dominant war es bei den Spielen gegen Hamburg nicht. Und was mich gefreut hat, ist halt einfach, dass wirklich das ganze Team kann sich da pushen, kann darauf aufbauen. Es hat echt gut funktioniert. Wie gesagt, wir müssen natürlich über The Haaland Show sprechen. Also,
ja, absolut.
Was hat der Junge für ein Spiel gemacht? Ne? Die letzten Wochen immer mal wieder ausgefallen auch und seiner Gehirnerschütterung dann erst wieder reingekommen. Und jetzt liefert der da ab. Und Record-Breaking, ja?
Absolut, absolut. Josh, wir haben das vor der Saison schon mal angesprochen, in einer unserer Preseason-Folgen, dass es so einige Rekorde gibt, die wir ja gerne bei Rheinfire hätten oder auch behalten würden oder vielleicht mit neuen Namen ausschmücken würden. Und siehe da, 6 Touchdowns in einem Spiel, Haaland Kwofi. Und nicht nur in einem Spiel, sondern in einer Hälfte.
Das ist das, womit man sagen kann, wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen, weil es gibt die Statistiken oder die Zahlen der letzten Jahre, also mal 4 Touchdowns im ganzen Spiel haben einige gemacht. Da sind auch schon Bekannte von uns drin in der Liste, aber 6 Touchdowns ist er jetzt alleine in einem Spiel und 6 Touchdowns in einer Halbzeit, da muss erstmal einer rankommen.
Ja, das ist nicht mehr zu erreichen, zumindest in dieser Saison jedenfalls nicht. Da gibt es auch noch andere Record-Breaker. Da komme ich da gleich nochmal zu. Habe ich was Schönes zu rausgesucht. Oh. Wir wollen ja nicht nur uns als Rheinfire schmücken. Aber ja, gehen wir erstmal zum Spiel.
Fangen wir erstmal von vorne an.
Du warst ja genau. Vor Ort wieder.
Es war ja ein bisschen chaotisch. In Facebook haben sich ja auch einige dann beschwert, dass keine Parktickets da seien. Und es ist früh genug bekannt gewesen, dass die FISU nebenan ist, also morgens am Sonntagmorgen. Ich glaube, um 11 haben sie gestartet. Auf der Regattabahn waren die ganzen Finalläufe im Rudern.
P4 war ja auch gesperrt.
Genau,
oder so, ne?
genau. Wobei, also als wir da angekommen sind mit der Bahn, war noch recht viel frei und sah, ne, alles normal aus. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was da so passiert ist.
Wir sind ja auch immer früh da.
Genau. Also unsere Camping-Jungs waren auch wieder da. Die haben sich natürlich gefreut, endlich wieder ein Heimspiel. Dann können sie anreisen. Hinten bei uns an der Ecke, wo wir standen, die Jungs sind auch wieder da. Wir haben Tailgating gemacht. Also an sich alles beim Alten.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Gott sei Dank.
Dann natürlich, ne, um 13 Uhr ging es auf an den Toren. Kein Problem, also überhaupt keine Probleme beim Einlass. Die Scanner haben funktioniert. Also das ging wirklich reibungslos. Und dann haben wir natürlich den ersten Schritt gemacht. Ich habe es dir gerade eben schon gezeigt, zum Merch-Stand.
Ach, hör auf. Du hast mir, das schreibt mir, ich habe ja vorher schon so ein Merch-Posting gesehen. Ich glaube, der Daniel selbst hat das gepostet. Und da gab es ja auch so ein kleines Video von ein paar Spielern hier, Haaland und Wer war das denn noch? Der Rohat, glaube ich. Die standen da, genau, Jonathan Scott, die standen da am Rhein im neuen Outfit mit Jacken und T-Shirts. Und ja, da habe ich schon so ein T-Shirt, dieses Signature-T-Shirt gesehen. Da habe ich gedacht so, ah, Josh, geh doch mal zum Merch-Stand und schick mir mal, was das kostet.
Ja, ja, also die neue Streetwear, die jetzt dann rausgebracht haben, auch mit der College-Jacke, der Marcel hat sich die übrigens auch gekauft. Sieht echt schick aus, auch ein massiver Stoff. Also für uns beide ist es eher was für den Winter, weil darin wirst du auf jeden Fall schwitzen. Also wenn man von Hause aus schon am Schwitzen ist oder die Wärme nicht so mag, ist was für den Winter.
Wir sind von Hause aus gut gefüttert.
Ja. Aber auch das, ne, mega, die Qualität ist super. Ich habe das eine Shirt gekauft, einer unserer Kumpanen hat das Signature gekauft. Mega. Also da Respekt an Daniel, da habt ihr jetzt für das Spiel nochmal ordentlich was rausgehauen und vor allem nicht nur eine Sache, sondern auch direkt mehrere, wie gesagt, mit der Streetwear. Mega, mega geil. Also Respekt dafür. Ich bin mal gespannt, was dann noch die nächsten zwei Heimspiele kommen wird, aber ja,
die Karte hat
geblutet am Sonntag. Also
das ist, wie ich's wir haben ja mit dem Daniel vor der Saison auch gesprochen und er hat uns ja einiges angekündigt, was noch an Merch kommt. Einige schöne Überraschungen und das war jetzt wieder so ein Ding, wo ich sage so, Mann, die Saison ist fast vorbei und ich dachte, ich wäre eingedeckt. Ja, Pustekuchen, da muss man mal was runter vom Konto.
Ja, was wir festgestellt haben, hatte ich mit Nick drüber gesprochen, wir sind ja auch immer mit dem Handtuch normalerweise unterwegs, weil es warm ist. Jetzt war es nicht ganz so warm am Sonntag, aber trotzdem, wir haben ja das von den Bucks, die Handtücher aus Amerika mitgebracht.
Ja.
Es fehlt eigentlich so ein kleines Handtuch, Schweißhandtuch von Rheinfire. Also Daniel, wenn du das hörst, du wirst wahrscheinlich morgen oder übermorgen im Auto die Folge hören, also für dich am Mittwoch. Schau doch mal, ob du so Handtücher, so ganz kleine, also was heißt ganz kleine, wie groß ist das, so DIN A4-Blattmäßig.
Ja, so ungefähr. Wie Händehandtücher quasi.
Genau, ja. ob du nicht da irgendwas mit Rheinfire machen kannst. Du hast auf jeden Fall schon mal mindestens drei Abnehmer.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr praktisch bei heißen Tagen. Und wir haben ja die Fritte in Block M, ne? Die sind vielleicht auch dankbar über sowas.
Die kann man auch übrigens gut, das mache ich nämlich dann auch immer, wenn es so warm ist, ne? Einmal unter Wasser halten und dann unter den Hut runter. Dann hat man direkt eine leichte Abkühlung von oben. Also von daher, Daniel, überleg dir mal was. Ich bin gespannt.
Da geht noch was, da geht noch was. Für einen Weihnachtsbaum vielleicht. Ne? Diese Saison vielleicht nicht, aber für einen Weihnachtsbaum hast du schon ein Geschenk von mir, Josh. aber tu wenigstens überrascht.
Ja, okay, mach ich. Nee, was sonst noch war, die Bundeswehr war wieder vor Ort. Es war ja auch Salute the Troops Wochenende, also sowohl bei uns auch bei den anderen. Diesmal kein LKW da, wie beim letzten Mal. Die haben ja sonst einen großen Messe-Truck. War jetzt nur ein kleiner Stand, aber trotzdem sehr gut besucht. Also draußen liefen bestimmt, weiß ich nicht, 30, 40 von der Bundeswehr rum. Haben da Präsenz gezeigt. Es war ja auch beim Einlaufen war ja auch dann wieder die Armee mit dabei. Feldjäger sind es nicht. Das Bataillon, wie heißt es, Wachbataillon. Und es ist immer wieder schön. Es gab auch ein neues Salute the Troops Shirt. Das ist aber nur online verfügbar. Also da müsst ihr dann auch gucken, auch wieder in dem Grün von letztem Jahr.
Super.
Das Logo ist ein bisschen größer geworden. Ich wurde auch gefragt, ob man das Shirt kaufen kann. Das war es auch von letztem Jahr. Habe ich gesagt, nee, da seid ihr ein Jahr zu spät. Aber wartet ab, im Online-Shop kommt was rein. Also fleißig kaufen. Kaufen, ne?
Ja, also schöne und auch schöne Trikots, muss man sagen. Die sahen auch recht schick aus. Es gab schönere, also die von den Wienern, als die ihr Salute the Troops hatten, die waren schon outstanding, muss ich sagen. Auch die Berliner hatten sehr schöne Trikots. Aber unsere sind auch schick. Also muss ich sagen, also
die goldenen Trikots,
so die sandfarbene Camouflage ist schon ganz nett.
Ja, also das ist echt schön. Also ich das Foto gesehen habe bei Instagram, als das gepostet wurde. Sehr, sehr schön. Da könnte man vielleicht mal überlegen, ob man davon nicht auch ein Fan-Jersey rausmacht. Also Daniel, ich will übrigens dann hier Provision haben, die ganzen Ideen, die ich jetzt reinschmeiße.
Ja, Player Worn gibt es ja. Also diese Player Worn, die werden ja vertickt, auch für einen guten Zweck teilweise. Aber das wäre mal was für Streetwear oder Fanwear fürs Stadion. Da gibt es mit Sicherheit einige Abnehmer, die so ein alternatives Trikot auch mal zu diesem Salute the Troops Spieltag tragen würden. So ein ganzer Block in der Farbe sieht doch auch geil aus, oder?
Was ja auch teilweise in anderen Stadien ist. Natürlich sind die Blöcke da deutlich kleiner, aber es sieht dann schon schön aus. Apropos Trikot, da müssen wir auch, es gibt ja jetzt diese neuen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, von den Ravens, ein blau-weißes in Bayern-Logo Trikot. Gibt es sehr getrennte Meinungen. Also ich bin kein Freund davon, mir gefällt es überhaupt nicht. Andere sagen immer, was ein geiles Ding. Da müssen wir auf jeden Fall kaufen, also seitens Münchner. Ja, aber gut, da kommen wir vielleicht dann nachher nochmal zu, wenn wir über die anderen sprechen. Ansonsten Catering-mäßig wieder alles super funktioniert. Subway war wieder vor Ort, der Kersten hatte einen Grillstand, wo es ordentlich Fleisch gab. Von daher Red Zone mit einem großen Stand. Ich habe dir übrigens einen Pin gekauft. Den kannst du dir dann
danke.
Abholen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Pins gekauft. Ich weiß es gar nicht.
Hast wieder was für einen guten Zweck getan.
Deswegen, deinen habe ich hier zu Hause. Den kriegst du dann, wenn du wieder da bist.
Hervorragend. Endlich einer, der mitdenkt. Ja. So, ja, was sagen wir jetzt mal zum Spiel? Komm, jetzt mal. Das ist ja so ein Spiel, über die wir eigentlich immer rüberfliegen. Ne? So, weil. Dominanz von vorn bis hinten, das fing ja schon an mit dem ersten Spielzug von Berlin, erster Drive, der ging ja gleich in einem Fumble, ein Strip-Sack quasi vom Destiny, der ihn da geforst hat und dann ging es ja schon direkt in die richtige Richtung los. Und lass uns mal so ein bisschen auf die Stats gucken, also das ist der Spielverlauf an sich.
Ich wollte gerade sagen, also Spielverlauf, hinten raus ist erst was passiert für Berlin, ansonsten war es halt eine recht dominante Geschichte und hinten raus haben wir auch dann mit den Backups, in Anführungszeichen Backup gespielt, von daher, wir können mal ein bisschen spontaner, wie du sagst, auf die Stats gucken, die sind glaube ich sehr, sehr deutlich, also wenn man da mal guckt, grundsätzlich 393 Passing Yards gegenüber 94. Und wenn man überlegt, die 393 Passing Yards sind von, nicht ganz die Hälfte, aber 154 Yards hat Hanan Kofi alleine gemacht. Also
Wahnsinn, oder?
Der Junge, 9 Receptions, 17,11 Average, 6 Touchdowns, wie gesagt, hatten wir gesprochen. Dann auch der Herr Schuld mit 112 Yards, 5 Receptions, 22,4 Yard Average mit 2 Touchdowns. Also Chad Jeffries hat wirklich abgeliefert.
Ja, also ist ja auch wenig Gegenwehr da gewesen, muss man ja fairerweise sagen. Aber trotzdem an alle, ich sag's schon wieder, ne, die Chad Jeffries-Hater. Chad Jeffries hat 22 seiner 24 Pässe angebracht. Und ich habe jetzt mal geguckt, also auch das war ja Rekorde, die wir hatten am Anfang der Saison. Den hält Chad Jeffries mit der Prozentzahl der angekommenen Pässe, und zwar aus 2024. Da hat er gegen Barcelona gespielt und da hat er 94,12% angebracht. Und die 22 von 24 sind jetzt 91,24. So, da ist er nah dran gewesen. Vielleicht einen Pass noch mehr angebracht, dann wäre das schon ganz, ganz, ganz eng geworden.
Und da muss man dazu sagen, letzte Woche hat er ja auch schon so Stats gehabt. Ne? Also es war ja, glaube ich, auch, was war es, 21 von 23, irgendwie sowas. Also auch nur zwei, auch die nicht angekommen sind oder drei. Also alle Hater, die sollen dann mal gucken, was Jadrian gemacht hat. Bei ihm stehen ein paar mehr Interceptions. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu.
Ja, das war auch ein sehr interessantes Spiel. und jetzt muss man sagen, apropos Jadrian, Chad Jeffries mit seinen 8 Touchdown-Pässen hat den Rekord in Touchdown-Pässen in einem Spiel eingestellt, also das heißt gleichgezogen mit Jadrian Clark, der das bei uns auch schon geschafft hat letzte Saison. Die vorletzte Saison war es, glaube ich. Ja, der hatte auch mal 8 Pässe in 8 Touchdown-Pässe in einem Spiel.
Istanbul, und oder weißt du das? Ich glaube, das war gegen.
Das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber ich gucke gleich mal, sage ich dir gleich mal. Ich habe das noch auf hier irgendwo. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die meisten Touchdown-Pässe in einem Spiel zweimal für Ryan Fire zu Buche stehen, und zwar mit 2 verschiedenen Quarterbacks. Das ist ja auch schon nicht schlecht.
Das zeigt aber dann auch, natürlich Team wir haben, beziehungsweise was für ein Squad drumherum haben. Weil das kannst du ja auch nicht machen, wenn du nicht ein vernünftiges Receiving-Team hast.
Ja, absolut. Ja. Und das Ganze, muss man ja auch sagen, das ist ja alles in einer Halbzeit passiert. Ne? Also ist ja auch gut, dass man dann rausgenommen wird, ne? Dass man dann mit der zweiten Garde spielt und mal alle ihre Spielzeit kriegen. Das sieht man ja an Herrn Schuld. Das tut ihm richtig gut. Und da haben wir jetzt als Backup mit ihm nochmal mehr im Receiving Core. Ja, und jetzt muss man sagen, jetzt hat er sich so auf den Haaland fixiert in diesem Spiel. Finde ich persönlich richtig gut. Macht ja. uns weiterhin unberechenbarer. Ne? Das ist so ein, ja, finde ich gut.
Nein, also es ist ja auch die letzten Spiele, der Herr Schuld hat ja auch schon ordentlich performt. Also ich finde auch gut, dass man wirklich jetzt unabhängig vom Herrn Pope und Haaland natürlich hervorzuheben als Starting Receiver, die immer eine Gefahr da sind für die gegnerische Team, hast natürlich dann auch in der Anführungszeichen zweiten Garde, guck, wie der Shitstorm Incoming, dass wir zweite Garde sagen, dass die Backups auch performen. Also sehr, sehr, sehr stark, was da wirklich passiert ist. Aber natürlich auch nicht nur Receiving, auch Rushing. Ne? Also der Herr Scott hat auch wieder ein, zwei gute Läufe gehabt, also insgesamt 5 Attempts, 39 Yards, 7,8 Average. Natürlich haben wir jetzt bei dem Spiel keine Rushing-Touchdowns gemacht, ne? Aber am Ende ist
ja gut, macht nichts. Aber auch wichtig, das Laufspiel hat funktioniert. Ja. Und es hat, ich sag immer ganz gerne, das hat so ein bisschen entzerrt, ja. Und wenn du das gute Laufspiel hast, dann kannst du natürlich auch richtig gut performen in deinem Passspiel. Das hat man natürlich wenig Gegenwehr, aber war schon krass. Ich habe auch ein schönes Interview gesehen von Harlan Kwofi. Und er hat gesagt, das ist das Ergebnis, wenn sich beste Freunde zusammensetzen und einen Plan für das Spiel ausarbeiten. Und mit beste Freunde meinte er sich und Rohat.
Ja.
Weil Rohat ganz klar immer noch als Playcaller tätig. Und über Rohat müssen wir jetzt sprechen. Er hat sich verletzt.
Ja, was war da los? Leider sehr ungünstig. Also im letzten Quarter hat er sich dann, es sah nach Knie aus, oder es ist das Knie, glaube ich. Wir haben auch, ich habe versucht, heute schon ein paar Infos zu besorgen, aber natürlich laufen jetzt die ganzen Untersuchungen erstmal, was wirklich passiert und wie es ausschaut. Es gibt schon Gerüchte auch bei Reddit, da muss man natürlich auch mal gucken, wer was wie woher hat. Also es klingt so, als wenn es eine Season-Ending-Injury ist im Knie. Gut, muss man sagen, Season-Ending ist natürlich jetzt bei 3 Wochen Restlaufzeit für die Regular Season jetzt auch nicht so weit. Also du könntest ja auch auf ER setzen, dann bist du raus, wenn du nicht rauskommst in die Verlängerung.
Ja.
Ja. Aber klar, ist natürlich gerade für ihn, ne, der die letzten Jahre immer da war, wenn er gebraucht wurde, ein Rückhalt der Mannschaft, ein richtiges Problem. Ne? Jetzt muss er gucken, wie du machst. Natürlich gut Vorteil, du hast nimm Tom Wolf, den jungen Quarterback, noch in Reserve, denn das ist natürlich jetzt wieder Schlag auf Schlag alles passiert. Letzte Woche war der Signing-Deadline. Das heißt, du darfst keine neuen Spieler mehr verpflichten. Ja. Außer, muss man dazu sagen, weil jetzt viele sagen, der Quarterback kann es machen, ja, dass diese Regelung, das gilt aber nur für die amerikanischen Quarterbacks. Also die darfst du auch nach der Signing-Deadline noch oder dir einen neuen holen, ne? Aber das gilt nur für die Amerikaner und dadurch, dass Rohat ja natürlich ein Homegrown ist, läuft die Position unter der Signing-Sperre.
Ja, also wir drücken Rohat da die Daumen, dass das nicht allzu schlimm ist. Es sah, wie gesagt, nicht gut aus, hast du gesagt, ne? Und Knie ist die Achillessehne, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ist es nicht. Aber ne, Knieverletzung, wenn das ein bisschen was Ernsteres ist, dann ist man schnell länger raus. Das Glück und Unglück, was wir haben, der Rohat wird trotzdem als Playcaller bleiben.
Genau.
Weil das kann man auch mit einem kaputten Knie und das hat uns ja auch schon weitergebracht.
Genau, so, also das ist schon gut.
Und natürlich gehen wir nicht davon aus, dass sich der Chat verletzt auf den letzten Metern. Ich muss dir das jetzt noch nachreichen. Ich habe es jetzt gerade mal geguckt. Jadrian hat die 8 Touchdown-Pässe 2023 in Woche 3 gegen die Paris Musketeers geworfen.
Oh, ja.
Also in der ersten Musketeers-Season quasi.
Ich hätte gedacht, dass es die gegen die Rams, weil da gab es ja auch ein etwas deutlicheres Ergebnis.
Ja,
aber gut, die Pariser, das erste Jahr der Pariser war natürlich auch nicht so von Erfolg gekrönt.
Ja, dieses Jahr ja auch nicht. Man ist ja in der Hand, aber da kommen wir ja später nochmal zu.
Genau.
Ansonsten geiles Spiel. Es war, Zuschauer-Attendance habe ich jetzt mal heute gelesen. 8.246. Aufsteigender Ast jetzt wieder, ne?
Genau, ich hatte auch geguckt, bei Reddit hat es einer zusammengefasst, wie die Statistik oder die Zahlen da sind. Natürlich sind da im Durchschnitt grundsätzlich in der EFL jetzt unter, oder was sind das, 20-25% Einbußen bei den Zuschauern. Wir waren jetzt aktuell bei irgendwie 2% Growth, also ein Wachstum. Aber trotzdem overall für die ELF natürlich -20, -25% ist schon gravierend. Wobei, da sind natürlich dann auch die krassen Mannschaften, wo es die Zahl runterreißen, ist natürlich Berlin, Hamburg und Köln. Ja, also die haben teilweise einen Einbruch von 80%. Und das zieht dann natürlich so einen Zuschauerschnitt deutlich runter. Aber auch bei den anderen, also Wien hat einen deutlichen Wachstum, auch über 20%, glaube ich, geschafft. Der Rest ist so, ne, plus minus null, also mal fünf weniger, also ist nicht so spielentscheidend, aber natürlich gravierender Einfluss auf diese Statistik hat natürlich Köln, Berlin und Hamburg.
Ja, also gerade Köln, Berlin, Hamburg, du sagst, dass Hamburg noch letzte Saison auch noch mit dem großen Spiel Volksbankstadion.
Zwei Jahre Volksbankstadion, ne? Das ist natürlich auch, wie gesagt, ich wiederhole es ja gerne, dass ich keine 25.000 oder 30.000 Leute da gesehen habe. Sie werden aber so bewertet. Aber
offiziell reißt es dann trotzdem
genau.
Ein. Ne?
Und, so, und jetzt
als hast du eine Saison ohne.
Ja, und das zieht natürlich dann schon deutlich, deutlich runter. Aber sonst stimmungsmäßig natürlich im Stadion super gut. Lautstärke, wie man es gewohnt war. Echt schön.
Ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Das klang auch in der Übertragung richtig, richtig geil. War cool und ich saß schon mit einem traurigen Auge hier.
Ja, also ich glaube,
ich bin froh, in zwei Wochen wieder dabei zu sein.
Ich glaube, es haben sich auch alle gefreut, dass es wieder weitergeht oder wieder zu Hause ist. Wir waren jetzt natürlich 5 Wochen eine Durststrecke, außer die paar Fans, die natürlich weitergefahren sind zu den Auswärtsspielen. Auch danke dafür für euch, dass ihr da vor Ort auch die Stimmung aufrecht gehalten habt. Aber natürlich jetzt, ne, die Großzahl, die sind alle heiß gewesen, endlich wieder Duisburg, also grundsätzlich Stimmung mega, mega, mega. Also ich habe auch nicht groß mitbekommen, dass es irgendwie Probleme mit Catering oder sowas gab. Klar, mit Bierzapfen könnte ein bisschen schneller gehen, aber auch oben bei den Gängen war alles gut. Also
jammerst du wieder auf hohem Niveau.
Ne? Ja, also da sind wir anderes gewöhnt aus anderen Stadien, wo man dann, ich hatte es ja gesagt, mit Hamburg oder eine Dreiviertelstunde auf was zu essen oder trinken wartest. Das war nicht der Fall. Wir haben uns auch wieder die Halbzeitpizza gegönnt, also die war auch wieder sehr, sehr gut.
Verrat da nicht so viel, sonst kommen die Leute dahin.
Ja, wir essen immer schön die Entschuldigung, Pizza, nein, es gab natürlich keine Pizza und es gibt auch keinen Pizzastand.
Die war auch nicht gut.
Genau. Nein, also von daher drumherum echt schön. Wir haben jetzt natürlich viel über die O-Line gesprochen, aber natürlich müssen wir auch ein bisschen über die Defense sprechen. Da ist natürlich wieder ganz oben Herr Kenzie. Wieder Tackle-Leader mit 8 Tackles, also was der jede Woche da wieder vom Feld runterholt, sehr stark. Dann haben wir natürlich Omari auch wieder mit 6 Tackle, auch wieder oben mit drin, mit einem Tackle for Loss. Tony Anderson hat auch ein gutes Spiel gemacht, auch mit 6 Tackle, einen Tackle for Loss. Ist natürlich mit oben drin wieder, aber klar, Marius Kenzie, eine Bank, es ist so.
Ja, auch. Und auch mal, wenn sich in so einer Statistik, das sieht man in der Defense, also du hast es schon gesagt, Kenzie weit oben und auch ein Omari Williams immer mit oben dabei, aber dass sich dann solche auch mit Leistungsträger wie der Destiny oder wie der Chikiri jetzt mal weiter unten einfinden, die stehen nächste Woche wieder da oben. Ne? Also du weißt nie, von welcher Richtung trifft es dich aus der Fire Defense. Und so ein Destiny, der dann mal eben im dritten Spielzug so ein Fumble, so ein Strip-Sack-Fumble raushaut, ja, ist natürlich auch spielentscheidend. Da geht das Spiel direkt in die richtige Richtung. Ne?
Ja.
Oder auch wenn die weiteren Stats nicht herausstechend sind.
Ne, also auch schön ist, dass der Herr Eisenhut auch auftaucht in der Statistik unter Defense. Also da muss er mal am Spieler dran gewesen sein. Es ist zwar kein Tackle, aber irgendwas muss er gemacht haben. Also sonst würde die ELF ihn nicht auflisten. Ich weiß gar nicht, hat er bei dem
Punch? Das hatten wir letztes Spiel, war es ja auch so, dass er da eingegriffen hat noch bei 2 Punt-Returns, dass er da einen hat er, glaube ich, erwischt, also selber aktiv im Tackle und einen hat er zumindest einen Laufweg verstellt, dass der einen Umweg laufen musste und dann doch noch getackelt werden konnte. Haben wir ja öfter, ne? Also wir erinnern ja, schöne Grüße an den Sebastian, der ja im ersten Spiel auch einen Tackle gesetzt hat und seitdem nicht mehr kickt. Verdammte Hacke.
Ja.
Naja. Aber
das Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Nein, aber auch schön, Marius Rieks ist auch mit Tackle dabei, also auch da die jungen Jungs, die jetzt dann auch die letzten Wochen nicht gespielt haben, weil es zu knapp war, konnten dann auch mal performen. Grundsätzlich, also echt durch die Bank weg auf beiden Seiten. Super Spiel gewesen. Ja, gucken wir mal ein bisschen auf die Berliner. Ne? Der Herr Sullivan war jetzt nicht so. Also die letzte Woche hat er noch sehr stark performt. Da hat er auch ein paar gute Bälle gegen die Storm reingesetzt. Und jetzt war irgendwie nicht so der Wurm.
Also 10 von 18 und insgesamt nur für 69 Yards. Ein Schnitt von 3,83, das ist nichts. Ne?
Das ist gar nichts.
Also gerade für den Herrn Sullivan, ne? Ja, gerade für den Herrn Sullivan, wo ich gesagt habe, der kann uns wehtun, wenn er die langen, riskanten Dinger raushaut, die er auch mal in eine Two- oder Three-Man-Coverage wirft. Aber davon war nichts zu sehen. Ne?
Ja, naja, ist dann rausgegangen, der El Handy hat dann auch wieder gespielt, aber auch er hat nur 6 von 12, also 50% angebracht, und auch nur für ein Average von 2,08 Yards. Also da war halt nichts, das hat man auch gesehen, da war viel zu viel Druck da und die Coverage war einfach echt gut. Ja, aber sonst grundsätzlich defense-mäßig steht Berlin ein bisschen besser da als wir. Also der Baunacke mit 12 Tackle, ein Tackle for Loss, Seifert mit 10 Tackle, Große Kleimann hatte auch 8 Tackles. Also da haben sie schon Druck gemacht. Es ist nicht so, dass Chad Jeffries da jetzt irgendwie 10 Stunden Zeit hatte, um was zu machen. Auch von da. Ne? Es war ja nicht umsonst, die 2 Sacks, die wir kassiert haben. Das zeigt ja auch, dass die Berliner schon noch präsent waren. Das Ergebnis ist jetzt eine Geschichte.
Aber, ja, also wenn du sagst, die Defense ist ein Ticken besser gewesen als unsere, vielleicht auf dem Papier von den Tackles her, aber wir reden immer noch über 69 Punkte.
Ja, gut, also unabhängig davon. Ne? Wir haben ja noch gar nicht über die Allgemeinsätze gesagt. Ich hatte ja gesagt, 493 Total Yards, davon 393 Passing Yards bei uns. Aber
da gab es wieder eine schöne Statistik, ne? Penalties.
Ja.
Was? Da haben die Berliner 16 Penalties bekommen für 112 Yards. Also 16 Penalties. Wir haben 8, was
also
nicht 8, wenig 8 ist.
Also 8 schon viel bei uns. Aber die 16 ist
aber
natürlich...
16. Alter. Also es ist schon, unschön. Nee, geht gar nicht. Das ist, ist halt undiszipliniert. Ich weiß nicht, ob dann zum Schluss ein bisschen Frust dabei kommt. Aber das
ist
halt,
es gab ja diese eine große Rudelbildung. Da waren ja dann 2 Personals, die gegen Berlin gegangen sind. Ich hatte auch jetzt nicht direkt gesehen, wer da was initialisiert hatte. Wird natürlich in den Highlights auch nicht gezeigt mit der kleinen Rudelbildung. Aber ja, Berlin bei 16 Penalties, 112 Yards, er macht auch nichts. Also unsere 8 für 70 ist halt auch schon viel normalerweise, wenn man uns das anguckt. Da haben wir ja die letzten Wochen auch immer drüber gesprochen, dass es an sich, sollten wir wieder hinkommen, wo wir am Anfang waren, also die 3 bis 4 Penalties pro Spiel, das ist da, wo wir hin müssen wieder, weil sonst kannst du auch wieder Probleme haben, dass du den Ball abgeben musst oder dass du mal irgendeinen Big Play kaputt machst. Das finde ich ein bisschen an dem Spiel, hätte nicht sein müssen. Also die Strafen, die da reingekommen sind. Aber grundsätzlich, alles drin, alles dran. Total Yards oder Total Plays ist sogar recht ähnlich. Ne? Also Berlin hat 56 Total Plays gemacht und wir haben 64. Also da ist die Zahl jetzt...
Ja, aber wir haben 26 First Downs und Berlin nur 11. Ne? Ja. Das ist dann, da siehst du wieder die Effizienz. Ne? Und dann kommst du dann dazu, wir brauchen nicht viele Plays, um in die Endzone zu gelangen. Dann, ne? Dann geht das ratzifatzi und du bist übers halbe Feld marschiert, dann kommt ein langer Pass. Und Yards after Catch war auch wieder ein Thema. Ne? Hat der Haaland auch eine Menge gemacht. Also es waren jetzt nicht nur Pässe in die Endzone.
Nein.
Da waren auch 2 dabei, wo er wirklich dann noch ein paar Yards gelaufen ist.
Also auch der Erste, der kurz vor die Endzone ging, der hat dann auch noch gezogen, dass er dann da reinkommt, sich einmal rausgedreht und dann rüber lang gemacht, lang gestreckt, dass er reinkommt. Also er hat dafür gekämpft, die Punkte zu machen. Ne? Also, und hat sich auch nicht umsonst den Rekord geholt.
Also nochmal... Das steht definitiv unter der Überschrift, die Haaland-Wofi-Show. Glückwunsch an Haaland, freut mich sehr. Und ich freue mich auch, dass er die nächsten Seasons, weil nach dieser Saison, er hat ja einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, bleibt er ja noch 4 Seasons.
Ja, wobei, da muss man natürlich...
Und, da freuen wir uns.
Dann gucken, da kommen wir nach den ganzen Spielberichten gleich auch noch dazu, Thema ELF und EFA. Wenn das so abläuft, muss man natürlich gucken. Klar, ne, du hast einen Vertrag mit der Number One Sports GmbH, also mit Ryan Fire an sich selber und da hat die Liga nichts mit zu tun. Also Trotzdem muss man natürlich dann schauen, wie da vertragsmäßig was drin ist. Aber ich glaube, Haaland wäre dumm, wenn er, ne, in Anführungszeichen dumm, wenn er jetzt dann sagt, ich habe einen 5-Jahres-Vertrag und nur weil es dann die ELF nicht mehr gibt, in dem Sinne, wie sie jetzt dann vielleicht nicht kommt oder was, weiß ja keiner, dann zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. Also er mag ja Ryan Fire, er mag Düsseldorf als Düsseldorfer Jung, von daher, nein, er wird die 5 Jahre machen und das ist auch schön so. Kann er noch ein paar Rekorde jagen.
So. Ja, so sieht's aus, weil 6 in einer Halbzeit muss man ja, ne, also rein statistisch verdoppelt sind 12 im Spiel, ne? Also
da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne?
Da ist noch Luft nach oben. Also wir wollen ihn jetzt hier nicht über alles hinwegloben. So, aber geiles Spiel. Freut, jetzt können wir beruhigt in die Bye-Week gehen und uns dann auf die zwei Endspiele, die es ja noch gibt, konzentrieren, die wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen werden, wie das, was wir jetzt gesehen haben. So, jetzt habe ich mir den Mund wässrig geredet und ich trinke mir wieder eine schöne Dr. Pepper in Schweden. Ich habe es hier immer noch nicht gefunden, ne? Also hier gibt es die nicht. Gut, dass ich mir welche mitgebracht habe.
Aber jetzt hast du, ich sehe es, ist schwarze Dose Zero Sugar. Ne?
Ja, Zero Sugar.
Achtest also auf deine Figur.
Ich muss was für meine Figur tun, ja. Ich bin gestern schon 1 Kilometer durch den See geschwommen, immer.
Na, guck mal. So.
Und, ja, und ich tue hier was.
Automatischer Auftrieb, ne? Weißt ja. Musstest nur
durch,
ein bisschen
durch Zero Sugar. Ja, aber die nächste, die ich habe, die nächste, also nächste Woche ist kein Zero mehr. Ich habe nur 2 Zero mitgenommen. Die nächste ist wieder eine anständige mit Zucker.
Ja, du hast ja dann auch jetzt 2 Wochen auf Zucker verzichtet quasi. Dann seid ihr es auch gegönnt in der Woche 3.
Aber nur bei der Zero. Ein Eis habe ich eben schon gegessen. So, was ist noch passiert? Gehen wir der Reihe nach?
Genau, gehen wir der Reihe nach.
Was passiert ist am Spieltag? Ja, ne?
Brauchen wir auch nicht viel sagen. Erstes Spiel Samstag, die Wiener spielten gegen die Entroners in Tschechische Fahr, also in, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in Ungarn. Zu Gast waren die Wiener. Es waren die Ungarn, die Ungarn in Ungarn. Nein, Wien hat 53-16 gewonnen, wie zu erwarten war. Also ne, man muss natürlich sagen, klar, 16 Punkte von den Entroners. Weiß man jetzt nicht, ob die so sein mussten, aber auch da kein Problem für Wien. Die haben da von Anfang an gezeigt, wo sie hinwollen, wo sie sind. Und ja, das ist das Ding, wie zu erwarten war. Ja. Also es ist hinten auch,
also sieht man auch an den
die Garbage Points, ne, wie du gesagt hast, also der letzte Touchdown gehörte den Troners, dann für die 16 Punkte davor war es ein Field Goal im ersten Quarter und ein Touchdown im zweiten Quarter. Ansonsten war da nicht viel da. Natürlich wieder der Herr Holmes ordentlich performt mit 308 Yards, 6 Touchdowns. Also auch da wieder schön
aber
insgesamt.
Aber die sechs Touchdowns auch wieder schön verteilt auf Meyer, Touré und Bierbaumer, ist ja mein Favorit, der Tight End, und Reese Horn tatsächlich unter den Vieren mit den wenigsten Reception Yards, aber und einen Touchdown. Auch da sieht man wieder vielschichtig aufgestellt, die Offense. Ne? Also die stehen verdient da im Moment auf, da kommen wir ja gleich vielleicht auch nochmal zu, jetzt vor der Bye Week auf das Playoff Picture. Aber Wien jetzt Seed Number One. Ja. Völlig zu Recht.
Ja, es war auch schön zu sehen, der eine Ball auf Bierbaumer, ich weiß nicht, was da sein Gegner gemacht hat, aber das sah so aus, als wenn er 1,5 Köpfe größer war als er. Also es war ein kleines Mismatch, was es da gab gegen den Bierbaumer. Das hat natürlich, Bierbaumer ist doing Bierbaumer Things. Also von daher, alles gut. Nein, also 505 Total Yards, die Vikings gingen bei 250, Penalties 6-6. Also das ist ein bisschen ausgeglichen, aber natürlich Wien von Anfang an dominant. Braucht man nicht viel drüber sprechen. Die haben ihr Spiel rübergezogen. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Spiel am
Samstag. Zum nächsten Highlight.
Ja, gut. Highlight muss man gucken, weiß ich nicht. Die Kölner waren zu Gast in Paris, in Bondoufle, im Stade Robert Bourbon. 7-74 muss man zählen.
Jetzt guck dir, ich pass auf, meine Highlights, tatsächlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil es ist ja auch völlig uninteressant. Aber First Downs, 3 für die Centurions und 30 für Paris. Und du hast insgesamt an Total Yards 658-95. Also, Meine Fresse, ich sag's immer wieder bei so einem Spiel, Respekt an die Kölner, die sich das jedes Jahr, die sich wirklich jede Woche den Arsch versohlen lassen. Also, das ist unglaublich.
Ja, was das Einzige, was witzig war, ich habe jetzt gerade, ich habe nur einen Teil aufgeschrieben. Ich habe mir das ja dann angeguckt. Ich glaube,
du hast
das
angeguckt?
Ich glaube, das war der Kölner Quarterback, der ausgerutscht ist und den Ball fumbelt. Dann nimmt er den auf, alle denken, genau, das muss der Kölner gewesen sein, alle denken, dass das Spiel ist vorbei, aber ihn hat ja keiner berührt und nichts. Also der Ball, ne, selber gefumbelt, selber recovered, alle denken, ist dood, ja, aber hat das Ding einfach genommen, ist dann nur für ich glaube, 60, 70 Yards gelaufen, bis ihn dann einer eingeholt hatte. Und die ganzen Pariser gucken sich da nur an und denken sich, Moment mal, was ist denn hier passiert? Aber ja, ne, er ist ausgerutscht, hat dabei den Ball verloren, recovered ihn. Es hat ihn keiner berührt, deswegen ist er nicht tot. Ne? Der Boden kann ja kein Fumble verursachen. Ne? Von daher, Ball alive, Quarterback alive,
ja.
Und Handy in die Beine in die Hand genommen und gelaufen. Und alle Pariser gucken sich einfach nur komisch an.
Ja, gut.
Ansonsten muss man da nicht viel sagen.
Das war bestimmt für den Herrn Del Rio, war das bestimmt so ein Ding, das lässt er sich die Beteiligten nochmal 50 Mal angucken. Und da dürfen sie einen Aufsatz drüber schreiben. Das findet der, glaube ich, nicht so lustig. Aber ja, passiert in so einem Spiel.
Ja, also interessant. Das ist wirklich so das Thema gewesen. Da war nicht viel. Es war halt auch nicht viel im Stadion. Also, was ich gesehen habe, ich schätze so ungefähr 200, 300 Leute. Auch die Red Company nur mit halber Stärke da. Also gut, was will man, aus Köln wird keiner mitgefahren sein. Ich glaube nicht, dass da vielleicht...
Ja, da hast du, ne? Ist der Kölner Club. Kölner Gegner, Ferienzeit, da hätte ich auch Besseres zu tun. Also nee, hätte ich nicht. Ich würde zu Ryan Fire gehen, auch wenn sie gegen Köln spielen. Aber ich kann es verstehen.
Ja,
es war schade, für Paris. Also die sind ja durchaus noch im Playoff-Rennen dabei. Aber ja, gut, ist halt kein Spiel, was Zuschauermassen anlockt, ne?
Nein. Aber auch so grundsätzliche Stats, wenn man sich das anguckt, also der Douglas Jr., der Quarterback von den Kölnern, 8 von 22 angebracht, ist das auch nicht so viel. Eine ist Interception geworfen, 6-mal gesackt worden, also zeigt natürlich auch, die Pariser Defense war von Anfang an durchgängig sehr stark gegen ihn. Aber auf der anderen Seite auch der Henderson, ne, 23 von 38 nur angebracht. Klar sind es 323 Yards, aber trotzdem, das ist jetzt gerade mal nur, ne, 66% rum. Ne? Das ist nicht so die überragende Statistik.
Das gute Pferd, ne? Nur so hoch es muss. Aber so, ja, aber ich kann das verstehen, dass du da auch mit einer gewissen Einstellung reingehst in so ein Spiel. Kann ich verstehen. Auch das macht die Liga in manchen Spielen halt äußerst unattraktiv.
Ja.
Aber das Thema hatten wir ja schon.
Genau, also wie gesagt, Köln...
Da müssen wir jetzt noch durch. Nur noch 2 Spieltage, liebe Kölner, dann habt ihr das geschafft.
Genau, dann ist die Season vorbei und dann könnt ihr euch auflösen, wie es...
Neu formieren.
Ja.
Neu formieren, sagen wir mal.
So, dann kommen wir zu dem Highlight-Game am Wochenende. Samstagabend, 20 Uhr, in Madrid war es dann auch.
Also es ist ja das Gefühl, wir haben schon gesagt, es ist doch das gefühlt 10. Heimspiel für Madrid.
Ja, das weiß ich auch nicht, wie die das machen.
Ob ich da irgendwie, wir haben da irgendwie, das wäre eine falsche Wahrnehmung oder so, ich habe keine Ahnung.
Ich bin ja auch gar nicht sicher, ich glaube, das war diesmal ein anderes Stadion, als das, wo sie sonst gespielt haben. Also das Estadio Valhermoso.
Ja, weil Valhermoso ist aber richtig. Ja, da
ist das dann ist es doch, weil es sah doch ein bisschen besser aus als die letzten Wochen. Gut, ist natürlich ein, zwei Wochen nach der Leichtathletik-EM oder was da war. Dementsprechend das Feld ein bisschen sauberer, auch nicht mehr geregnet davor. Dafür die Sonne geschienen, sodass man wieder die Kamera geblendet hat. Also das muss man wieder hinbekommen. Aber ja, das Spiel des Wochenendes, muss man ehrlich so sagen. Wenn man auf den Papier guckt, ne, zu den Ergebnissen kommen wir gleich am Sonntag noch, aber grundsätzlich sollte das Spiel sein, wo auch wirklich was zu sehen ist. Und da muss man ehrlich sagen, sehr überraschend, die Bravos mit 54 zu 28 gegen die Raiders. Also die Quarters könnten gar nicht unterschiedlicher sein.
Erste Quarter komplett verpennt, die Raiders. Ne? 20-0 im ersten Quarter. Dann haben sie aufgedreht, machen selber 20 Punkte, kassieren nur 3, also zur Halbzeit. 23-20 war noch recht ausgeglichen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Also da hatte man noch das Gefühl, dass die Raiders sich da jetzt berappelt haben. Aber dann ging es in Quarter 3 direkt wieder runter, 0 Punkte und 22 kassiert. Und hinten raus war es dann nicht mehr zu retten. Ne? Dann war es vorbei.
Genau.
Aber bärenstarke Bravos. Also ich muss sagen, zwei Dinge hervorzuheben. Einmal wieder Justus Selig mit 148 Rushing Yards. Zwar keinen Touchdown gemacht, aber 9,25 Average Yards. Ich habe mir da die Highlights angesehen. Fantastisch.
Ja, hat auch der Kommentator gesagt, dass es ist halt schade, er hat zwei Receiving-Touchdowns gemacht, aber dass er eigentlich gerne nochmal einen gelaufen wäre, weil das wäre für ihn nochmal richtig gut. Aber gefühlt hat er die aber auch alleine nass gemacht. Ja, also wenn man da sieht, wie er da durchgelaufen ist, also nicht umsonst, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, er hat jetzt, Alabama hat er, glaube ich, jetzt zugesagt fürs College, muss ich mal nachgucken. Er müsste jetzt auch demnächst dann rüberfliegen. Aber ja, er hat nochmal gezeigt, was er kann, und da haben die Tiroler echt alt ausgesehen gegen ihn. Also er hat das Ding da allein gemacht. Diesmal gar nicht so die Variante Sinnott Cruickshank. Also klar, Cruickshank auch wieder 8 Receptions gehabt. Und ein Touchdown, aber er war nicht so präsent wie die letzten Spiele, weil Justus Selig halt einfach der Spiele gemacht hat für ihn.
Ja, absolut. Also ne, neben den 148 Rushing Yards kamen ja noch dann 89 Receiving Yards obendrauf. Und 89 Receiving Yards, die muss er als Receiver erstmal haben. Da ist er direkt hinter dem Cruickshank mit seinen 93, also nicht weit weg. Und hat halt zwei Receiving Touchdowns gemacht, hast du ja schon gesagt. Ja, krass. Aber die andere Sache ist dann auch wieder die Combo Sinnott und Cruickshank. Das funktioniert einfach. Ja. Und der steht jetzt auch kurz vor, also er hat einen Rekord, glaube ich, jetzt schon. Mhm. Diese Saison 99 Catches und 1456 Yards. Also unglaublich. Er wird beim nächsten Spiel seine 100 Receptions voll machen und auch über die 1500 Yards kommen.
Genau, er hat ja vorletzte Woche schon die 1000 Yards geknackt, wo auch alle gesagt haben, er ist zu dem Zeitpunkt der Erste gewesen, der so früh die 1000 Yards geknackt hat. Und es sind halt noch jetzt mindestens zwei Spiele. Wir werden ja gleich nochmal über das Playoff-Picture sprechen. Und ja. Also da sind auf jeden Fall noch Rekorde. Es wird auch zu Recht gesagt, MVP dieses Jahr, Sinnott mit Cruickshank zusammen, also Cruickshank als wirklich MVP, zu Recht, wenn das so kommen sollte. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie anders macht. Er hat so eine starke Saison. Und gerade die Kombination Sinnott mit Cruickshank,
hat funktioniert, echt stark. Ja, wirklich stark. Und Bravos momentan ja in den Playoffs drin, völlig zu Recht. Wenn die so weitermachen. Und ich weiß nicht, wann der Selig geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis zum Ende bleibt, zumindest nicht bis zum Ende Playoffs oder bis zum Finale, weil die Saison da drüben auch jetzt bald startet. Ne?
Ja, muss man gucken, ob er nicht
sagt. Besonders auch die Vorbereitung.
Genau, also vielleicht sagt man auch, ne, gibt dem Jungen dann noch die zwei Wochen mehr, die er dann, also das Finale ist ja am 7.9., wenn ich mich recht erinnere. Ja. Von daher, wenn dann irgendwie im September das College losgeht, vielleicht sagt man, er soll das Finale dann spielen, wenn Madrid natürlich ins Finale kommt. Ne? Das ist natürlich jetzt das, ne, viel hätte, wenn könne. Aber du willst dem Jungen das dann lassen. Also ganz ehrlich, wenn er da so performst, dann würde ich mir wünschen, dass dann das College sagt, ja, lass ihn die Woche noch spielen und danach kommst du wieder. Wie gesagt, vorausgesetzt, er kommt ins Finale.
Letztendlich nimmt er sich ja dann auch hier so einen Aufwind mit. Ne? Hast hier so eine geile Saison gespielt und den Drive nimmst du dann mit auf dein College und dann bist du da noch mehr motiviert. Also was Besseres kann ihm gar nicht passieren, dem Jungen.
Ja, also aber auch wieder Andrew Weininger als Head Coach da. Ne? Wir haben es gesagt, Madrid ist immer auf der Liste drauf, war für uns natürlich auch ein Top-Team von Anfang an. Ja. Und gerade auch gegen Tirol, was ja auch keine schwache Mannschaft ist, wie gesagt, haben uns ja auch eine Niederlage reingedrückt. So ein Spiel abzuliefern.
Wohlgemerkt.
Ja, so ein Spiel abzuliefern. Respekt dafür an die Bravos. Ja. Also Nicosi Perry auf der Tirol-Seite muss ja auch ab und zu mal laufen, weil er sonst Probleme hätte. Da waren die Madrider dran. Aber er ist ja auch mit dem Rushing drin. Ich gucke gerade mal eben. 22 Yards, 3 Attempts, ein Touchdown ist er selber gelaufen, da hat er auch über die Mitte nach links einmal dann durchgelaufen. Ja. Ansonsten Haselwanter natürlich auch 19 Attempts, 140 Yards. Ist ja auch ein auf Tiroler Seite ein echt starker Rusher. Der macht dann auch immer wieder gerne Yards. Er hat auch bei einem Spielzug einmal den Madridern die Getränke abgeräumt. Also ist dann einmal über die Bank geflogen und hat dann einmal den großen Bottich und daneben die ganzen Wasserflaschen abgeräumt. Ich glaube, da musste die Madrider erstmal ein bisschen Wasser tanken gehen. Da hat er auch einmal für Furore gesorgt. Nein, ansonsten, wie gesagt, super Spiel. Natürlich mit dem Ergebnis Ende dritten Quarter war es schon recht eindeutig. Und im vierten lief
bringt
dann
die
lief
Raiders, dann nicht mehr viel. Bringt die Raiders durchaus in die Bedrulle, was das Thema Playoff-Race angeht. Kommen wir aber, wie gesagt, gleich noch zu. Okay. Nächstes Spiel. Wir gehen auf den Sonntag.
Genau. Gehen wir Sonntag das erste Spiel. Die Prag Lions zu Gast bei den Helvetic Mercenaries in der Schweiz. Wir haben es gesagt, es könnte, je nachdem, weil die Prag ja auch einen kleinen Down hatten, eng werden. Ja, 60-20, ne? Das war jetzt überhaupt nicht knapp. Es war am Anfang noch ein bisschen knapper. Da hatten die Mercenaries dann auch gepunktet, sodass es dann 18-14 nach dem ersten Quarter stand. Aber danach kam da nichts mehr. Also die Prager haben wahrscheinlich sich einen Moment an die Schweizer Luft gewöhnen müssen. Aber dann war zweites Quarter mit 21-0 gewonnen, drittes Quarter mit 7-0 gewonnen. Und hinten raus der Touchdown von den Mercenaries Ende viertes Quarter. Die Garbage Point, wie geschenkt. Du so schön sagst. Ne?
Also genau, geschenkt.
Von daher.
Geschenkt. Aber interessant, wenn du dir mal so die Gesamtstatistiken anguckst, 20 First Downs für die Lions, 17 für die Mercenaries und die Gesamtyards, die Total Yards, 359 zu 314. Da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied und die Mercenaries haben wesentlich mehr Passing Yards mit 209 zu 134. Allerdings ein Rushing Yards von 230 auf Seiten der Lions. Also es ist schon, also wenn du 230 Rushing Yards kassierst, da kannst du das Spiel nicht gewinnen. Also
nein, sorry. Es ist auch beide Seiten sehr, sehr fehleranfällig, beziehungsweise da auch strafenanfällig. Die müssen nämlich mit 11 Strafen für 103 Yards, 9 Yards bei den 9 Strafen für 102 Yards bei den Lions. Ah, das war wieder, also zwischendurch hat man schon sehen können, so ein bisschen Not gegen Elend. Die Mercenaries sind keine Gefahr für irgendwen. Die werden da sich einreihen mit den 12 Niederlagen, genauso wie die Entroners und die Kölner. Kann man sagen, was man will. Also auch, was die Ownerschaft da in der Schweiz versucht hat, jetzt noch zu retten. Aber das hat keinen Sinn und hat auch keinen Hand und Fuß, irgendwas zu machen.
Absolut. Sehe ich genauso.
Aber was
interessant ist noch, dass Willie P. bei den Receiving Yards nicht auftaucht. Das ist mit Sicherheit ein Fehler auf der Seite. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dem so ist. Und
er hat auf taucht jeden aber Fall
bei den Rushing Yards auf. Ne?
Genau, also er ist zweimal auf jeden gelaufen. Fall, genau, er ist zweimal gelaufen. Hat einmal auch einen Punt-Return, glaube ich, zurückgebracht. Also zumindest einige Yards gemacht. Ja. Receiving.
Aber keinen gefangen, laut genau. Statistik. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist.
Man muss natürlich auch dazu sagen, ne, die Interception-Zahl ist natürlich eine Knaller. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Die Schweizer mit 5 Interception, das ist, war nicht gut. Ne? Also muss man ehrlich sagen, McCormack da mit 3 Interception, die anderen beiden Interception, die gekommen sind vom Schmidt und vom Schild, das waren dann irgendwelche Trickspielzüge, beziehungsweise haben dann nochmal versucht, irgendwas zu machen. Und ja, wenn du kein gelernter Quarterback bist, dann kommen die Bälle halt zu kurz und die waren halt deutlich zu kurz. Dann stand dann einer schon da, natürlich mit massiv Druck. Aber ja, 5 Interception, daraus natürlich dann auch die Punkte gemacht. So kannst du kein Spiel gewinnen. Das ist so.
Ja. So, nächstes Spiel. Das war ein Highlight.
Ja, ist sie.
Und
ist
zwar
die,
ein richtiges.
Ist gar nicht Frage, so erwartet. Ne? Sollen wir das nach hinten schieben? Sollen wir erstmal die anderen machen?
Ja,
und,
okay. Schieben wir. Es ist genehmigt.
Ja. So, das ist nämlich.
Nehmen wir die Wroclaw Panthers bei den Munich Ravens.
Genau.
Wie erwartet, dominiert von München, von vorne bis hinten. Starkes Spiel. Starkes Spiel. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Da war für Wroclaw war da gar nichts zu holen. Nicht in einer Sekunde.
Ja, also man hat gemerkt, im ersten Quarter, die mussten auch noch ein bisschen warm werden. Hat München dann noch 7-0 geführt, weil die Panthers dann doch schon, die spielen ja auch eine vernünftige Defense. Ne? Also die Panthers haben mal Tage, da ist die Defense echt stark. Aber danach war dann nicht mehr viel. Also nach dem ersten Quarter lief nicht mehr viel für die Panthers. Und von daher
haben auch 15 Strafen kassiert, ne? 15 Strafen für 133 Yards, das ist einfach zu viel, so kannst du keine Spiele gewinnen, ja. Ist einfach so.
Ja, also es ist bei den Panthers ja die ganze Zeit, die ganze Saison schon, die hohen Strafenanzahl, die kassieren, du machst das Spiel kaputt und gerade wie du sagst, ne, 15 Strafen, 133 Yards, das ist halt sehr massiv, wobei 5 für 56 bei den Münchnern geht noch, aber 133 Yards lost durch Strafen. Ja, keine
Chance. Was vielleicht noch interessant, Tabor wieder nur in Anführungsstrichen mit 150 Yard Passing, einen Touchdown nur geworfen, aber zwei erlaufen.
Genau, ist wieder zweimal selber gelaufen. Also auch da 10 Attempts, 69 Yards mit zwei Touchdown. Er ist halt ein Dual Threat, das ist ganz klar. Er ist da wirklich auf den Füßen sehr schnell, tanzt da auch gerne mal. Aber ja, 10 von 23 angebracht ist jetzt auch nicht so eine gute Statistik.
Ich habe das Gefühl, so seit seiner Ellbogenverletzung da, ne, wo er da
beim Spiel gegen Surge
gefallen ist und da geblutet hat, genau, da habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen hakt, so ein bisschen.
Ja, oder,
bei ihm.
Aber
wehe, der Knoten platzt.
Ja, oder ist es vielleicht doch der Salto gewesen, wo er auf den Nacken gefallen ist? Das ist ja auch meine Überlegung, dass er da noch.
Ja, stimmt, war das gleiche Spiel, ne?
Genau, es war das gleiche Spiel, dass er da vielleicht sich doch ein bisschen was verzwickt hat und nicht mehr ganz so stark auf dem Arm ist. Weil es ist ja doch viel Nackenpartie, die er auch mitspielt beim Werfen. Und wenn er da nicht so ganz so fit bist, musst du halt laufen. Aber es hat funktioniert. Also wie gesagt, die Ravens einen problemlosen Sieg von Anfang an runtergespielt. Sauber gespielt gemacht. Braucht man nicht viel sagen, ne?
Klasse Spiel, richtig gut. Glückwunsch an Ravens und die stehen auch verdient auf Seed Nummer 2. Aber gut, da kommen wir auch später zu. Ja,
so,
geiles Spiel und ich bin München-Fan.
Kommen wir zum anderen letzten Spiel am Sonntagabend. die Search gegen die Sea Devils. Ein 48-0 haben die Stuttgarter mal eben gewonnen. War jetzt von Hamburg auch nicht
ohne ihren Stammquarterback, ne?
Genau.
Also der Herr Hennessy hat nicht gespielt. Es hat der Heidrich gespielt. Recht passabel, 291 Yards, 20 von 30 angekommen, ein Interception, drei Touchdowns, völlig okay.
Ja, er hat beim letzten Mal ja auch schon, das war das Spiel gegen die Mercenaries, glaube ich, war es, wo sie auch, oder gegen die Intronas, irgendwie eins gegen die Loser-Teams, wo er gespielt hat. Es ist wohl beim Warmmachen hat er gemerkt, dass die Lendenmuskulatur dicht war und er deswegen gesagt hat, er kann nicht spielen, oder die haben gesagt, das ist Vorsichtsmaßnahme, und deswegen hat er Hennessy nicht gespielt. Aber ja, auch das ist kein Problem. Wie gesagt, Hamburg, brauchen wir nicht drüber sprechen. Der neue Quarterback, der da reingekommen ist, die haben einen aus der, ich glaube, GFL 2 sich geholt, aus, ich glaube, Lübeck war er, der dann gespielt hat. Muss ich gerade gucken, Christian hängt ein bisschen, ob er noch da ist. Ansonsten rede ich einfach mal weiter. Haben einen neuen Quarterback geholt, der da auch nur 8 von 26 Pässen angebracht hat, 3 Interception geworfen, 3-mal gesackt wurde. Also da ist nie eine Gefahr gekommen von den Hamburgern. Ein Spiel, wo man ja nicht viel sprechen soll. Time of Possession war zwar gleich, aber das ist so. Jetzt ist er wieder da. Das Bild bewegt sich wieder. Ich habe mal ein bisschen noch weiter gespielt. Oder weitergesprochen.
Ich hab dich auch nur abgehackt gehört. Alles gut. Ja,
also alles gut. Ne? Wie gesagt, über das Spiel lässt sich, braucht man nicht viel sprechen. Was eine Geschichte ist, die jetzt noch aufgeploppt ist, wenn man in Hamburg sagt, ist natürlich, die Meldung ist gestern oder vorgestern reingekommen, der VfB Lübeck ist es, glaube ich, als Stadionbesitzer, hat eine 25.000 Euro Klage bzw. Rechnung veröffentlicht, die Hamburg wohl von letztem Jahr da nicht bezahlt hat. Es ist natürlich wieder das Geschmäckle. Wir hatten darüber gesprochen, als die Uhr weg war und man sagte, die wurde gefändet. Jetzt kriegst du so eine 25.000 Euro Rechnung vom VfB Lübeck, der da noch nicht, die noch nicht bezahlt ist seit über einem Jahr, die jetzt veröffentlicht wird. Es ist das Zeichen, Hamburg hat keine Kohle. Also ob es jetzt der Rasen war letzte Woche anstelle von dem Volksparkstadion, wir sagen alle, ja, 5.000 Tickets sind zu wenig und dann machst du ein Minusgeschäft. Das hatte Martin ja auch gesagt, dass wenn die Kölner da zurückziehen, dass Frankfurt natürlich Probleme hätten für das Offenbach-Stadion. Und das sind halt so Geschichten, Hamburg wird keine Kohle haben.
Ja, sehe ich genauso. Und es ist halt Hamburg, wir wissen ja, wie die Gesellschafter da verbandelt sind und wo die drin hängen und wer da nun wirklich der Gesellschafter ist, der Hauptgesellschafter mit der SEH. Haben wir schon genug drüber gesprochen, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, das ist die nächste tote Franchise. Die braucht man vermutlich leider, was für Hamburg ist, weil die ja doch eine große Fanbase haben und immer normalerweise gute Spiele haben. Ja, es ist falsch gewirtschaftet
Ich habe gehört, die Namensrechte der Sea Devils werden wieder frei, aber das ist Spekulation meinerseits.
Gucken wir mal. So, ja. Und jetzt kommen wir aber zu dem Spiel, womit keiner, also doch, wir haben schon gesagt, dass das wäre möglich. Ich habe jetzt unseren Wortlaut nicht im Kopf, aber wir haben gesagt, das ist die Revanche fürs Frühstücksgate, ja. Breakfastgate.
Genau in die Richtung haben wir gesagt und ich habe auch gesagt, ich würde zwar kein Geld draufsetzen, dass Galaxy das gewinnt, aber ich könnte es mir vorstellen. So, also ich glaube, so in die Richtung ging das. Also gewisse Chancen haben wir der Galaxy schon ausgerechnet und siehe da, 35-20 schlagen sie zu Hause die bislang ungeschlagenen Nordic Storm.
Und das ist, muss man auch sagen, wir hätten sie ja auch eigentlich schon besiegen müssen, als wir in Kopenhagen waren. Haben es das Spiel dann selber außer Hand gegeben und die Galaxy hat jetzt das gemacht, was wir auch hätten machen müssen. Ne? Also einfach der Storm zeigen, hör mal, ihr Hochnäsigen aus dem hohen Norden, ihr spielt gar nicht so gut, ihr habt nur einen einfachen Schedule gehabt. Ne? Wenn du nur Aufbaugegner hast, wir wiederholen es auch wieder, ne? wie letztes Jahr im Finale, wenn du wirklich nur die ganze Zeit irgendwelches freie Punkte machen kannst und dann mit 50, 60, 0 oder 10 Punkten dann gewinnst und dann kommt mal einer, der dir mal zeigt, wie man richtig Football spielt.
Paroli bietet, ja, das ist schon, und da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht von den Frankfurtern, auch mit ihrem neuen Quarterback hier, den Jameson Wang.
Ja.
Der hat richtig abgeliefert. Der ist selber gelaufen, der hat Pässe geworfen, also wirklich, wirklich gut. Der scheint gut angekommen zu sein in Frankfurt.
Ja. Wenn man auch guckt, also ist klar, Total Yards ist ungefähr gleich, 406 zu 422 führen die Galaxy da. Natürlich, Passing ist natürlich deutlich stärker bei Nordic Storm mit 381 zu 273, aber dagegen 149 Yards seitens der Galaxy im Rushing und nur 43 bei der Storm. Also er kommt halt rushing-mäßig nicht viel und ich finde auch wieder gravierend Time of Possession. Wir haben gesagt, das ist natürlich so eine, ja, kann Zahl sein, aber bei 38 oder 39 zu 21 Minuten Time of Possession, was die Galaxy, also du führst quasi zwei Drittel zu ein Drittel, hast du mehr den Ball als der Gegner. Und das ist ja auch immer Game Time Management oder Game Clock Management, wo wir auch drüber gesprochen haben, wenn du die Chance hast und hast einen langen Drive, muss die Defense nicht, also deine eigene Defense nicht aufs Feld schicken, sondern du kannst ganz entspannt mit der Offense runterspielen, wird die Defense des Gegners halt irgendwann müde.
Und das war definitiv ein Thema in diesem Spiel, das Müdewerden, denn die Defense der Storm hatte nicht so viel Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, weil die die Offense war ja auch nicht so lange auf dem Feld. Ja. Ne? Weil wir haben erster Spielzug von den Storm war direkt ein Pick-Six, den der liebe Jadrian geworfen hat und zurückgetragen wurde. Und insgesamt hat der liebe Jadrian 4 Interceptions geworfen. Und 2 davon waren Pick 6.
Ja, da muss man auch ganz klar sagen. Also Jadrian mit einem, wenn man so sagen, richtig schlechten Spiel. Also er hat sich ja auch wieder sehr aufgeregt. Vermutlich auch über sich selber. Aber man muss mal schauen, welches Spiel hat er gehabt, wo man erstens nur 50% angebrachte Pässe, was ja schon für ihn sehr schlecht ist, und dann in einem Spiel 4 Interceptions werfen. Also zwei davon waren wirklich.
Zwei davon zum Touchdown zurückgetragen, zweimal gesackt wurde er auch.
Und auch recht früh, ne? Also ich glaube, der erste Sack kam auch recht früh schon. Irgendwie der zweite Drive, als dann wieder dran waren. Also auch da hat es nicht gestimmt, dass einige sagen, ich bin mir gar nicht, ich muss mir die Liste nochmal angucken, Spielliste, dass die Storm auch verletzungsbedingt beziehungsweise nicht mit dem mit der vollen Starting spielen, aber auch da müsste der Backup eigentlich dann funktionieren. Ich glaube auch, der eine Sack war auch ein richtiger Blindside-Hit, den er richtig kassiert hat. Ne?
Ja. Ja, also ich meine, klar, ne, das ist die Achillesferse, ist deren O-Line. Ne? Haben wir ja schon öfter gesagt, wenn Jadrian keine Zeit hat, er selber läuft nicht und dann packt er auch die risky Pässe aus. Das hat man jetzt gesehen.
Ja,
ne?
Ja, also wenn man auch guckt, also, er hat noch nicht mal die Schuhe, er steht gar nicht auf der Rushing-Liste, also er hat sich nicht bewegt. Ne, also er hat den Hit kassiert. Wer natürlich wieder herausragend ist Beaulieu, der hat ja bei uns ja auch 3 Touchdowns, glaube ich, reingedrückt. Er ist ja auch eine Maschine mit 150 Yards bei 6 Receptions, also 25er Average. Die können spielen,
also aber ich muss sagen,
Galaxy hat es deutlich besser gemacht.
Ja, also Galaxy, klar, hat natürlich profitiert von den Interceptions, ganz klar. Aber das ist dann so ein Ding, die musst du dann auch ausnutzen. Und die haben es gnadenlos ausgenutzt. 2-mal ein Pick 6. Dann muss ich sagen, das Spiel stand auch unter dem Stern Rimmler is back. Er hat
ein
53-Yard Field Goal gleich zu Anfang, die ersten Punkte. Und dann nochmal ein 48-Yarder hier, ich glaube im zweiten Quarter war das. Der war wieder richtig gut drauf. Man hat ihn auch angesehen. Da war die Körpersprache, war bei ihm wieder da. Das hat ihm richtig gut getan.
Also nach dem ersten schon hat er sich hingestellt, aufgebaut und gezeigt, Jungs, ich bin da. Ja. Kein Vergleich zu den Wochen davor. Wir haben ja auch schon spekuliert, was da ist seit dem Kopenhagen-Spiel, wo er Kreislauf hatte, da die letzten Wochen ja nicht gut performt, auch PATs verschossen, was für ihn ja mit normalerweise einer 99%-Quote oder was er da hat, echt schlecht. Und jetzt dann holt er direkt irgendwie nach 3 Minuten ein 53-Yard-Field-Goal raus und problemlos.
Da hat sich der Kreis geschlossen, ne? Ja. Da hat sich der Kreis geschlossen letztendlich. Da ist er wieder. Ja, jetzt ist wieder mit Frankfurt als Kicking-Team zu rechnen und der ist nun mal ein echt sicherer. Ne? Und das hat ihm gut getan, das Spiel. Und jetzt muss ich noch sagen, zum Spielverlauf noch, jetzt kam im letzten Quarter kam nichts mehr von Galaxy. Da hat die Nordic Storm nochmal 14 Punkte gemacht und da hat der Jadrian auch welche rausgefeuert. Mhm. Ne? Also hat er dann einen langen auf die Moreno, hier auf die 87, sein Tight End, den spielt er ja richtig gerne. Und natürlich auch, du hast schon gesagt, auf dem Beaulieu, da hat er einmal eine Monster Reception hat er gehabt. Der Pass kam irgendwie bis auf die 15-Yard-Linie, dann ist er gelaufen auf die 10, da hing der erste an ihm dran und an der 7-Yard-Linie.
Der letzte Touchdown war das.
Der letzte Touchdown, ja. Und dann läuft er mit 2 Defendern an sich dran, noch 7 Yards in die Endzone. Das war schon bockstark.
Aber das ist ja auch, muss man sagen, du hast ja auch angesprochen mit dem Tight End Spiel, das ist das, was mir auch so ein bisschen bei uns fehlt.
Bei vielen fehlt das, bei vielen. Also es gibt, also die Nordic, die spielen sehr gerne und hier die und Wien spielt sehr gerne mit Tight End, aber ansonsten sind das wenig Teams, die wirklich so den Tight End einsetzen, wie er eigentlich eingesetzt werden sollte. Ja. Und sehr erfolgreich. Ne? Ja. Das ist ja bei sowohl bei Wien als auch bei den Storm sehr erfolgreich.
Ja, deswegen, also vielleicht da, ja gut, jetzt die letzten Spiele nochmal Gameplan zu wechseln, aber da muss man vielleicht sagen, das ist immer ein Game Changer, wenn du einen vernünftigen Tight End hast, der da punkten kann und auch eine Gefahr ist, also nicht nur noch als Coverage Dienst, sondern wirklich dann selber laufen kann oder fangen kann. Und du hast gesagt, bei Storm sieht man es halt. Die nutzen das sehr gerne aus. Aber grundsätzlich Galaxy, also East wieder 128 Yards bei 8 Receptions, auch wieder ein Bombenspiel gemacht. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auch seitens der Galaxy Wang als Rushing Leader mit 100 Yards. Also auch da, er ist insgesamt.
Ganz starker Typ, also ganz, ganz, ganz starker Typ. Wenn die Galaxy den halten kann im nächsten Jahr noch, dann ist mit denen definitiv zu rechnen, weil er auch anscheinend ja im Team angekommen ist. Das hat schon Klick gemacht. Und das jetzt war sein zweites Spiel, ne, muss man dazu sagen. Das ist schon stark.
Ja, also wie gesagt, da bin ich echt gespannt, wie er sich noch entwickeln wird. Natürlich ist für die Galaxy der Drops gelutscht. Also Galaxy hat keine Chance mehr ins
Das stimmt so nicht. Die sind noch in der Hand tatsächlich. Aber da kommen wir gleich noch
zu. Nein, aber es ist halt schön zu sehen, dass jetzt auch die Storm endlich ihre Niederlage kassiert haben und von ihrem hohen Ross da runterkommen und nicht mehr sagen können, ja, wir sind die Könige von Europa. Nein, seid ihr nicht. Wir haben jetzt diverse Mannschaften, auch Berlin letzte Woche haben ja auch die ersten 2 Quarters mitgehalten. Also das hat man schon gesehen, die Storm ist schlagbar und man sieht ganz genau, wo die Probleme haben. Und ein Problem ist Jadrian Clark. muss man so sagen. Wenn er Druck bekommt, dann ist er keine Waffe mehr, sondern dann ist er eher ein Problem, weil er selber nicht laufen kann.
Ja, das stimmt. Und dann halt in die Risky-Pässe geht, ne? Und dann ja. Ist er, also ich meine, klar profitiert er noch von seinem Tight End und vom Beaulieu, das ist keine Frage. Ja. Aber es ist ausrechenbar, ne? Es ist sehr eindimensional dann.
Das ist natürlich das Thema.
Wenn er den Druck bekommt, ist es eindimensional.
Ne, wenn man überlegt, ne, Glenn Tonga, das war halt immer sein, ne, wie kriegst du einen nicht laufenden Quarterback gerettet, indem du einfach eine Maschine als Running Back daneben stehen hast, wo er dann eben den Ball nehmen kann. Ja. Das ist natürlich die Krux dahinter. Ne? Also klar, Glenn Tonga raus und dann hast du keinen mehr, der laufen kann. Und dann steht Jadrian Clark da alleine da. Aber so, wie es jetzt ist und was die Frankfurter gezeigt haben, wie gesagt, die Berliner gezeigt haben, wir ja auch gezeigt haben, wenn man Druck auf den Jadrian macht, dann ist er keine Gefahr mehr. Also klar, er hat immer noch ein, zwei Dinge, aber meistens, sobald Druck da ist, er hat ja auch ein Intentional Grounding gemacht dann am Ende noch, wo er sich auch über aufgeregt hat, wo er mal wieder gesagt hat, nee, das war kein Intentional Grounding, ja doch, wenn du den Ball rausläufst und dann 10 Yards vor dir oder 5 Yards vor dir schmeißt und der nächste Receiver irgendwie 20 Yards weg ist, nee, das ist halt überhaupt nichts. Ne, und da hat er zu Recht die Strafe kassiert.
Ist richtig. Ja, also coole Überraschung. Es freut mich für die Galaxy auf der einen Seite, dass die wieder zurück in die Spur finden, weil die sind stärker als was, wo sie jetzt stehen eigentlich. Aber haben natürlich auch eine starke Gruppe mit Stuttgart, Paris erwischt. Aber haben ja durchaus noch eine Playoff-Chance. Aber da können wir jetzt mal drüber sprechen. Über das Playoff-Picture.
Ja.
Wie es sich jetzt im Moment darstellt. Playoff-Picture. Wir haben es ja schon gesagt. Spielfrei, so wie es jetzt aussieht, Wien und München. Ne, mit jeweils nur einer Niederlage. Der dritte mit nur einer Niederlage, die Nordic Storm. Jetzt ist natürlich die Wertung des Musketeers-Spiels reingekommen. Und jetzt eben die erste Niederlage. Und die stehen jetzt auch mit 9-1 da, sind aber auf dem dritten Platz. Warum? Durch den Strength of Victory. Dadurch nämlich, dass sie den leichteren Spielplan hatten, sind sie jetzt nur auf Platz 3 hinter Wien und München. Weil einen direkten Vergleich gibt es ja nicht zwischen denen. Die haben ja nicht gegeneinander gespielt.
Genau, das ist das Schöne. Hat mich auch gesehen, du hast die Liste und dann werden die Punkte rausgestrichen, weil wenn du kein Spiel gegeneinander gemacht hast, dann kannst du natürlich auch nicht gucken, wer da mehr gepunktet hat in einem Hinspiel oder insgesamt bei den Spielen. Von daher, aktuell ist es so, die Surge nicht direkt drin, sondern aktuell Wien und München.
Genau, Nordic nicht direkt drin.
Ne? Nordic nicht drin, sondern Wien und München als Direktempfänger. Ja. Natürlich haben Nordic schon die Division geclinched, heißt es, glaube ich. Ne?
Das haben sie klar. Genau, also sie sind in den Playoffs. Sie sind in den Playoffs, definitiv. Stimmt ja auch noch gar nicht. Ne? Was haben sie? Sie haben in der Conference, haben sie 4-0. Ne, das stimmt noch gar nicht. Die haben noch nicht die Conference. Also wenn sie jetzt noch verlieren, das nächste Spiel gegen die Sea Devils und dann noch gegen uns, dann wären wir tatsächlich in der Division oben, aber das ist, sehen wir es realistisch, das wird nicht passieren, so wie die Sea Devils im Moment auftreten.
Ja, nein, also deswegen, die ELF wirbt damit ja auch schon, dass sie die Division gewonnen haben, also ist halt der Haken schon mal beim Picture schon dran, genauso wie die Ravens, glaube ich, sind es auch, die auch schon sicher durch sind. Und die andere Gruppe mit der Surge und die Bravos sind da, glaube ich, mit drinnen. Da ist noch
die Surge und Musketeers.
Die Musketeers,
Surge, genau. Musketeers und offen. Frankfurt. Surge ist noch nicht ganz durch. Die Surge hat jetzt, wobei auch nur auf dem Papier, weil die Surge jetzt noch zwei Spiele offen hat. Und das eine geht gegen die Entroners und das andere gegen die Centurions. Also die werden ihre letzten beiden Spiele auch noch gewinnen und dann sind sie ganz sicher Division-Sieger und die werden mit 10-2 die Saison beenden, da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird nicht viel passieren. Ja, aber wie gesagt, Playoff-Picture, wo wir dabei sind, die Surge würden im Moment gegen die Bravos spielen. Bravos im Moment auf Platz 5, Surge auf Platz 4 und 4-5 würde spielen. Wobei jetzt, da muss man jetzt auf den Restspielplan noch gucken. Jetzt hat die Surge Entroners Cologne noch da zu Gast, beziehungsweise sind da zu Gast. Und die Bravos haben jetzt zwei Auswärtsspiele. Das eine in München und das andere in Frankfurt. Also die Bravos haben jetzt noch zwei richtige Brocken vor der Nase, stehen im Moment mit 7-3 da. das ist noch alles andere als sicher. Also, wie gesagt, die Ravens, die wollen jetzt nur gewinnen. Die wollen da oben natürlich ihre Bye-Week behalten, die sie dann bekommen in den Playoffs. Also da ist nichts irgendwie, dass da die zweite Garde aufs Feld geschickt wird. Und Frankfurt wird dann das letzte Spiel sein. Die Bravos in Frankfurt ist auch noch nicht gegessen, das Ding. Nicht so, wie Frankfurt heute aufgetreten ist. Und das könnte ein heißer Tanz werden.
Wir haben es gesagt, der letzte Spieltag ist nochmal sehr entscheidend, was da wirklich passiert und wer da reinkommt. Und jetzt mit dem Sieg der Frankfurter wird nochmal mehr ein bisschen rumgerührt in der Schüssel, wer da oben reinkommt. Und ich sag mal so, jetzt die Bye-Week, ne, die tut den allen gut, das zu erholen. Aber die nächsten beiden Spieltage, die haben es in sich. Also da kann noch einiges passieren.
Da ist so Feuer drin. Wir müssen das mal aus unserer Sicht sehen. Also wir würden ja im Moment, so wie es aussieht, wir sind Nummer 6 im Moment mit 6-4 und wir würden ja gegen Nordic Storm in Kopenhagen spielen, genau. unser Playoff-Spiel. Wir stehen, was Siege, Niederlagen angeht, am schlechtesten da mit 6-4. Haben jetzt noch vor der Brust die Raiders und Nordic Storm, beide zu Hause. Wenn wir sie beide gewinnen, sind wir sicher in den Playoffs. Wenn wir gegen einen von beiden verlieren, sind wir so gut wie sicher raus. Also das ist schon auch für uns eine heiße Geschichte.
Jedes Spiel ist jetzt ein Finalspiel. Das haben die Jungs ja auch gesagt. Von daher muss man jetzt die Tiroler in 2 Wochen und dann die Storm in 3 Wochen auf jeden Fall schlagen, um noch eine Chance zu haben. Und das wird echt ein Knaller 2 Wochen.
Und jetzt muss man das mal sehen. Jetzt in der Hand. Ja, also die im Moment noch nicht in den Playoffs sind, aber durchaus dicht dran. Das ist so einmal Paris. Die haben auch 6-4. So wie wir, spielen jetzt das nächste Spiel gegen die Mercenaries und das letzte Spiel gegen Wien.
Ja.
So, auch das sehr hart. Die dürfen auch keins mehr verlieren. Gegen die Mercenaries werden sie nicht verlieren. Verlieren sie gegen Wien. Und wir haben kein Team dabei, was sich wirklich erlauben kann, mit der zweiten Garde zu spielen, weil die Top-Teams, die da oben sind, Wien, München, Storm und Surge, die wollen alle spielfrei haben.
Ja.
Die wollen nicht ins Wildcard-Game. Ne? Und deswegen werden die 100% geben an beiden Spieltagen, weil ansonsten, wer sich da einen Ausrutscher erlaubt, verliert die Bye-Week. Also das ist schon hart.
Oder du machst das halt einfach so wie wir. Ne? Du nimmst die Wildcard mit und nimmst dann den Push. Ne? Aber grundsätzlich eine Woche Pause ist immer
Vorteil
gut.
Ist schon da. Ne?
Nachdem
Woche Pause, Heimspiel dann im Halbfinale. Ne? Das ist schon... Ist schon ein Vorteil.
Ja, nachdem dann auch natürlich der letzte Spieltag bei allen Mannschaften nochmal ordentlich ist und du da richtig performen musst, tut die Woche dann rauf Pause auch schon echt gut. Also muss man sagen, wenn du ein Klopperspiel hast als letztes Saisonspiel, wo entscheidend kommst du rein oder kommst du nicht rein und musst dann die Woche drauf zu einem anderen Topspiel, das ist natürlich
konditions- und
körperlich echt eine Hausnummer. Ja. Von daher, ja, also da ist schon besser, wenn du die Bye-Week hast und direkt ins Halbfinale reinkommst. Aber ja, die Woche der Entscheidungen.
Absolut, da werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen müssen. Nochmal in der Hand, um das hier zu komplettieren. Wer noch nicht raus ist, sind die Lions. Auch die haben 6-4, spielen jetzt gegen Galaxy. Und dann noch gegen die Mercenaries. Gegen die Mercenaries werden sie gewinnen, das hatten sie ja jetzt schon haushoch getan. Aber gegen Galaxy wird das nochmal ein harter Tanz. Aber auch da, wenn die dann nachher mit 8-4 dastehen, auch nicht schlecht. Und die haben auch einen Strength of Victory, der ziemlich gut ist.
Das ist es nämlich.
Ist das letzte Blatt noch nicht gelesen.
Die Prager mit einer extrem starken Saison. Also was sie da bis jetzt performt haben, alle haben ja wieder abgeschrieben und stehen da deutlich besser da als manche andere Teams.
Ja. Und zum Schluss haben wir noch Galaxy und die Raiders. Beide 5-5. Galaxy spielt noch gegen Prag und gegen Madrid. Gewinnen sie das, stehen sie da mit 7-5, haben noch theoretische Chancen. Ja, die sind gering, keine Frage. Und dann haben wir noch die Raiders. Die Raiders spielen noch gegen die Centurions am letzten Spieltag. Das werden sie gewinnen. Und die spielen noch gegen uns. Verlieren sie gegen uns, sind sie raus aus dem Playoff-Rennen. Das heißt, auch die Raiders haben in 2 Wochen ein Playoff-Spiel gegen uns. Also alles oder nichts. Ne?
Besser geht es nicht. Also du hast jetzt 2 Wochen lang, jetzt nach der Bye-Week, die 2 Wochen, wo wirklich jedes Spiel entscheidend ist. Und dann geht es fließend über in die K.O.-Runde. Also man kann sich echt auf 5 Wochen Football freuen, wo es heiß hergeht, bis zum Finale dann am 7.9. Und dann muss man gucken, ne? Bekommt Stuttgart das Heimspiel, was sie haben wollen, oder fliegen sie vorher schon raus? Und vielleicht, was ja manche bei Reddit auch schon geschrieben haben, das erste Finale ohne deutschsprachige Beteiligung. Wer weiß, wer weiß. Also nach dem Wochenende sind die Karten neu gemischt, ne?
Weiß man nicht, aber es sind auch noch viele starke Deutsche drin. Ne? Ja. Wir haben Wien, wir haben München, wir haben Surge. Uns wollen wir da auch nicht außen vor lassen. Also wenn das ein nicht deutschsprachiges Finale werden sollte, da muss aber schon einiges passieren, glaube ich.
Ja.
Also sehe ich noch nicht. Also gerade, weil du im Moment Wien und München eigentlich gesetzt hast im Halbfinale, weiß ich nicht.
Ja. Ja, das ist.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt bei den.
Genau. Das ist es. Wir warten ab, was da passiert. Jetzt haben wir noch ein Thema, was wir natürlich auch ansprechen müssen. EFA, ELF. Es hat einen großen Knall gegeben letzte Woche Montag. Das war quasi live mit unserer Aufnahme, beziehungsweise kurz danach hatte der Herr Kareitscher bei der FAZ war es, glaube ich, einen Artikel gemacht, dass er nicht gut findet, dass die Franchises da einen Keil zwischen ihn und Coach Izume als Commissioner machen wollen, indem sie sagen, der Izume ist nicht das Problem, die sportliche Leitung funktioniert alles. Und dann paar Tage drauf, ich glaube, es war am Donnerstag oder Mittwoch, eine Pressemitteilung vom Pressesprecher von Herrn Izume, der dann einmal kurz.
Von seiner Anwältin.
Von seiner Anwältin sogar. Das ist nochmal noch mehr dahinter. Ich habe nur gelesen, im Namen für spreche ich. Dann der große Knall, Herr Izume tritt als Commissioner zum Ende der Saison zurück, möchte damit nichts zu tun haben und nimmt auch direkt Head of Operation, den nommen sie auch noch mit, und der dritte im Bunde ist dann
Frank Wendorf.
Genau, Frank Wendorf ist auch noch gegangen oder hören auch auf.
Aber umgekehrt, Frank Wendorf, Head of Operations, und der Herr Nommensen, also Nommi, Director of Sports.
Ja, oder so rum, genau. Und das ist dann so.
Müssen ja korrekt bleiben.
Die komplette sportliche Leitung, kann man ja so sagen. Ja, was anderes ist es ja nicht, sagt, wir wollen mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben, wir sind raus. Ich kann es auch verstehen. Also der Herr Izume hat ja auch von uns regelmäßig was zu hören bekommen, weil er das Gesicht ist. Ne? Als Commissioner ist übers Fernsehen bekannt. Natürlich wird er angesprochen, aber natürlich hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ne? Du kriegst jede Woche von allen Seiten, also sei es von uns, sei es von den anderen Podcasts oder Nachrichten, kriegst du nur auf die Nase. Dann hast du dann Herr Kreitscher, der dich dann mit in den Dreck ziehen will. Und dann musst du halt irgendwann musst der Reißleine ziehen, um zu sagen, hör mal, mit dem Scheiß habe ich nichts zu tun.
Ja, also ich glaube auch, dass dieses Statement vom Kareitscher, von wegen versucht hier nicht einen Keil zwischen uns zu treiben, das funktioniert nicht, wir sind hier eine Einheit, dass das genau der Auslöser war beim Coach, dass er gesagt hat, pass mal auf, nee, so nicht. Und es gibt ja zwei Zitate daraus aus seiner Rücktrittserklärung. Das eine sind, es sind unterschiedliche Vorstellungen der künftigen Ausrichtung der ELF. Da geht es dann sportlich, also beziehe ich mal auf den sportlichen Teil. Die andere aber viel interessanter, unüberbrückbare Differenzen bezüglich der Führung und finanziellen Gestaltung der ELF mit deren Geschäftsführer Zeljko Kareitscher.
Ja.
So, bam, in your face.
Und das ist das Thema, was ja auch die Franchises sagen, dass da auch TV-Gelder nicht richtig gezahlt werden oder die ganze Unterstützung nicht gezahlt werden. Es ist ja auch die Frage, ne? Von den 10 Millionen, die da Fernseheinnahmen über der Saison was bekommen, sind ja wohl auch nur 5 Millionen irgendwie an die Franchises gezahlt worden. Also da ist auch ein großes, beziehungsweise die Zahlen wurden dann korrigiert im Hintergrund. Also das sagte Martin und auch die anderen Franchises ja auch, es ist ein bisschen, ne, es hat ein Geschmäckle. Ich habe ja mittlerweile, das ist mein Lieblingssatz, Herr Kareitscher ist der neue Benko im Sport. Also was die Magna Holding gemacht hat, das ist der Benko mit seinen ganzen Holdingen, SEH Sports, SEH Fernseh, SEH schieß mich tot.
Ja.
Ich hatte Anfang der Saison schon gesagt, warum musst du ein Finalspiel umso früher verkaufen, die Tickets, ja, weil du irgendein anderes Loch stopfen musst. Wenn du hast das Thema in Hamburg, das musst du, ist jetzt VfB Lübeck, wie gesagt, das gehört ja auch mit dazu, dass die 25.000 sind, du hast einfach offene Kosten oder offene Rechnungen, die du nicht bezahlen kannst, weil du das Geld veruntreuen will ich jetzt nicht sagen, weil ne, das wäre dann auch straftatmäßig, das ist ja auch, muss man vorsichtig sein, wie man es ausdrückt, aber ja, es hat wieder das Geschmäckle und mit also dem Satz vom Herr Esume oder was er hat sagen lassen, zeigt halt genau das, was viele vermuten, dass da das Geld ein Riesenproblem ist. Und wie gesagt, Berlin, die Schweizer, Hamburg, ja. Köln, alles Franchises, wo das Geld fehlt, wo kein Geld da ist oder es einfach keine ja. Einnahmen gibt.
Ja, also ich sage auch, der Weggang jetzt von Esume und den anderen beiden, das ist der Todesstoß für die ELF. Das ja. ist der Todesstoß für die ELF. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das wird nicht mehr zu retten sein. Und du hast es gesagt, es gibt ja immer zwei Paar Schuhe, die man sich betrachten muss. Das eine ist das operative Geschäft, wo Esume, Nommsen und auch der Wendorf drin hängen. Und das andere ist die gesellschaftliche Ebene, das ist die Geschäftsführungsebene, das ist die finanzielle Ebene. Da hängst du im operativen Geschäft auch eigentlich gar nicht mit drin. Ja, das ist, wenn du im Vertrieb bist, weißt du nicht, was der Kopf da oben für Entscheidungen trifft, für unternehmerische Entscheidungen. Und wo da irgendwelche Gelder fließen, das nehme ich dem Esume auch ab, dass er da gar keinen Einblick hatte. Ja, also er kriegt natürlich seine Anteile, seine Geschäftsanteile, weil er da 8, irgendwas ja, 8, Prozent hält von der ELF. Ja, genau. Da wird er dann seine Anteile von bekommen haben und er bekommt die, dann ist das für ihn okay. Ja, dann ist da für ihn der Drops gelutscht.
Die beiden kennen sich ja auch lang genug. Ne? Also vielleicht ist da auch ein Vertrauen gewesen ja. über die letzten Jahre, was sie aufgebaut haben. Wie gesagt, die kennen sich von der ProSiebenSat.1-Gruppe, von den Übertragungen. Ja. Von daher ist es immer, bis zu einem gewissen Punkt vertraust du deinem gespannten Mann, mit dem du was da aufpasst. Man muss den beiden ja auch grundsätzlich danken, dass sie es überhaupt hochgezogen haben. Ne? Also ohne die beiden gäbe es die ELF nicht. Aber wie es jetzt gekommen ist und wie schnell vor allem dieses Kartenhaus zusammenbricht, das ist halt eine Geschichte, da muss man vielleicht auch sagen, hätte man vielleicht schon früher intervenieren müssen. Martin hat es ja gesagt, die sind ja schon mit der FFA letztes Jahr, war ja schon Weg ja. dahin, aber es gab halt ja. keinen Schritt seitens der ELF zu genau. den Franchises.
Es gab ja Versuche, ne?
Genau, und ja. wenn du das nicht durchziehst, dann musst du natürlich sagen, jetzt ist das Ding eine Totgeburt. Wie siehst du das? Wie könnte es weitergehen?
Ich sehe ja viel, was die EFA jetzt schon gemacht hat. Ne? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, die haben die Markenrechte, die haben die Bild- und Tonrechte, die haben die Merchandise-Rechte, die haben schon alles so aufgeordnet. Jetzt habe ich auch letztens wieder gelesen oder jetzt die Woche irgendwo, ich weiß nicht, wo es war, ich weiß auch gar nicht, wer sich da geäußert hat. Ich glaube, es war der einer der Geschäftsführer von den Bravos, glaube ich. Und der hat auch gesagt, naja, wir sind strukturell mittlerweile so weit, dass wir das schon auf die Beine stellen könnten, so eine eigene Liga. Ja, und das wissen wir jetzt alle nicht, aber meine Spekulation ist, da wird es auch schon Gespräche mit der NFL geben. Ja, die NFL sitzt in Düsseldorf, die NFL hat Partnerschaften mit den Musketeers über die Saints, die haben Partnerschaften bei uns mit den Seahawks. Und die hängen da, die sehen ja auch, was wird denn mit meinen Markennamen gemacht, die ja. sich da die ELF gekrallt hat, ne? Und das ist Markennamen wie zum Beispiel die Dragons, die schon vor die Wand gefahren wurden. Ja, das sind die Centurions, die jetzt gerade vor die Wand gefahren werden. Das sind Thunder, die finanziell vor die Wand gefahren werden. Das sind die Sea Devils, die da vor die Wand gefahren werden. Und man sagt ja, dass diese Rechte an den Markennamen, hier Rhinefire und so, die früher halt in der NFL Europe waren, dass die 5 Jahre vergeben wurden an die ELF und die sind auch nächstes Jahr rum. Ja. So, und du glaubst, also ich würde, für so blöd kann ich ja gar keinen halten, dass die jetzt nicht von Seiten der EFA schon mal bei der NFL anklopfen und sagen, die Markenrechte wollen wir jetzt haben. Die zahlen wir jetzt nicht lizenztechnisch an die ELF, sondern wir zahlen die direkt an euch. Kriegt ihr das gleiche Geld für? Wunderbar, zack, Ende im Gelände. Und die NFL an sich, die wäre schön blöd zu sagen, oh, nee, machen wir nicht. Da macht man sich in New York dann schön die Taschen voll.
Ich würde sagen,
und sagt, alles klar, wer die Lizenzen zahlt, ist egal. Genau. Aber besser so, als nächstes Jahr gar keine Lizenzgebühren zu bekommen. Ne?
Ja, das ist das Thema. Die NFL, ob es jetzt von der EFA oder von der ELF das Geld bekommen, ist da überhaupt kein Problem, weil das Geld fließt sowieso. Man ja. muss natürlich schauen, also am besten wäre es, glaube ich, für alle, das wird aber nicht leider vermutlich nicht so passieren, dass der Kai Reitscher zieht sich zurück, gibt seine 51% aus der Holding irgendwie ab und du kannst zumindest mit dem Namen ELF weiter firmieren. Ne? Das wäre natürlich das Schönste.
Passieren. Also mag ich auch nicht, dass du den Karajan meinetwegen irgendwo auszahlst oder so, ne, dass du dich zusammentust und sagst, pass auf, hier kriegst du eine Abfindung von oder wir zahlen dir für die Markenrechte ELF so und so viel, die liegen ja bei der SEH, nehme ich ja an. Das kann natürlich auch passieren. Also es wäre natürlich das Beste für den internationalen Auftritt, dass diese Liga bestehen bleibt unter dem Namen ELF, ja. Weiß ich nicht. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube es nicht.
Ich glaube auch nicht daran, aber es wäre natürlich
schön. Wäre schön. Ja, wäre für alle das Beste, keine Frage. Das wäre das Sauberste wahrscheinlich. Aber ja, ich glaube, es ist eine Persönlichkeitsfrage vom Herrn Karajan, wie er da jetzt rausgehen will aus der Sache oder ob er sich dabei weiterhin wild um sich schlägt. Weiß ich nicht. Glaube ich, kann ich nicht einschätzen.
Es ist natürlich auch für die Geschäftspartner gegenüber der ELF bzw. der SEH schwierig, ne? Willst du jetzt dann den Shitstorm mitnehmen oder zumindest was da passiert? Natürlich wirst du über einen Kamm geschert und wenn du Verträge damit eingehst, ja, auch große Verträge, jetzt sind die Zone, der Fubo TV, du hast da richtig Geld reingebuttert und dann kriegst du nur mit, wie das komplette Kartenhaus zusammenbricht.
Das ist die Frage, was hängen da noch für Verträge dran? Ne? Da haben wir diese drei Großsponsoren, die da jetzt mit reingekommen sind, erst kürzlich, DAZN-Verträge, was da noch hinterhängt, weiß nicht, Gazi, ich weiß nicht, wie lange die Verträge überhaupt gehen, weiß ich nicht, ob da schon Gespräche geführt werden, ob die damit einverstanden wären. Alles klar, ELF läuft weiter, aber unter anderer Führung, unter anderer Struktur, aber das Ding an sich gibt es noch, boah, schwierig. Muss man Martin fragen, der ist der Anwalt.
Ja, den können wir ja nächste Woche in den Bye-Week vielleicht dazu holen. Aber der hat ja gerade im Moment
ein bisschen was um die Ohren. Ne? Also,
ich glaube, da ist gerade sein Terminkalender recht, recht voll. Da hat er keine Chance.
Das glaube ich auch.
Jetzt groß nochmal bei uns reinzukommen, wobei wir sind in Kontakt mit ihm, von daher alles gut. Aber das Thema EFA, ELF werden wir die nächsten Wochen weiter betrachten müssen. Leider, jetzt haben wir nächste Woche die Bye-Week, das heißt, unsere Podcast-Folge wird ein bisschen anders aussehen, weil wir keine Spiele haben zum Reviewen, aber wir werden natürlich euch da trotzdem was Schönes liefern, Schönes zaubern.
Es gibt genug, ja, es gibt auch genug zum drüber sprechen, so ist es ja nicht. Wir können uns da nochmal intensiv mit der Restseason beschäftigen, wie sind da die Chancen, da gibt es ja so einen schönen Chancenrechnerwert, wie viele Chancen jetzt noch in die Playoffs zu kommen und so weiter. Das ist auch ganz nice. In der ELF-Sache, da wird richtig viel passieren, da bin ich mir ziemlich sicher, weil je näher der 7. rückt, was ja nun die Deadline ist, die die EFA der ELF gesetzt hat, je näher das rückt, umso mehr wird da noch passieren. Also, weiß ich, ich hoffe, die kriegen, da steckt ja noch viel mehr hinter bei der EFA. Ne? Das ist ja, du musst ja so einen ganzen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Da gehören Referees dazu, da gehören Bildübertragungen dazu. Welche Firma oder welches Unternehmen macht letztendlich die Bildübertragung? Da gab es ja auch von Anfang an Kritik. Ne? Will die das besser machen? Wie machst du das besser? Mit wem machst du das besser? Bin gespannt. Ich kann mich ja mal bewerben beim Martin.
Machen wir das. So.
Martin, wenn du uns zuhörst, meine Bewerbung ist somit draußen. Schriftlich kommt noch.
In dem Sinne.
Gut. Bis nächste Woche.
The Fire is back.